Herzlich willkommen zu Selfmade, dem neuen Videopodcast von Tax Me Now, in dem wir über Steuergerechtigkeit sprechen, über Ungleichheit, die Wirtschaft der Zukunft und die Frage, wie viel Selfmade eigentlich in einem Selfmade-Millionär stecken kann. Heute freue ich mich sehr, dich zu begrüßen, Daniel Heidrich. Du bist Unternehmer aus Ostdeutschland, hast mehrere Firmen gegründet. Reden wir gleich noch drüber, was das für Firmen sind. Und du mischst dich auch regelmäßig in gesellschaftliche Debatten ein, hast auch eine Kolumne im Osten Nichts Neues. Und ich freue mich sehr, heute mit dir über all diese Themen zu sprechen. Meine Einstiegsfrage an dich ist, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Hallo Sebastian, also ich freue mich, dass ich da bin. Diese Frage habe ich mir nie gestellt, aber mein Geschäftspartner Martin Lehmann sagte mal, Daniel, wer viel Steuern zahlt, hat viel richtig gemacht. Also von daher, das Thema mit dem gerne, ich mache mir da emotional keine Gedanken drüber. Aber ja, ich zahle eine Menge Steuern.
Und findest du es auch richtig, dass du eine Menge Steuern bezahlst? Oder denkst du, zahlst du viel oder zu wenig?
Also, dass ich zu wenig zahle, glaube ich jetzt nicht. Weil wenn ich ganz ehrlich auf meinen Steuerzettel gucke, wäre ich ja gemeinsam veranlagt mit meiner Frau. Wir haben gemeinsam 3 Kinder. Also das hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich bin manchmal überrascht, tatsächlich, wie wenig das dann im Verhältnis zu dem ist, was dann quasi auf dem Lohnzettel steht. Aber ich muss natürlich sagen, da steht jetzt auch keine Millionen Einkommen mehr. Also das muss man ja auch ein bisschen relativieren an der Stelle.
Und sag mal, du bist ja Unternehmer, bist ursprünglich, also stammst aus Ostdeutschland, lebst auch wieder in Ostdeutschland, du hast eben schon gesagt, knapp an der Grenze zu Berlin. Hast du Lust, uns mal ein bisschen auf deine unternehmerische Reise mitzunehmen? Wieso bist du überhaupt Unternehmer geworden und wie sah das so ungefähr aus?
Im Nachhinein ist halt immer alles narrativ verzerrt. Also ich kann dir heute gar nicht mehr so genau sagen, warum ich Unternehmer bin, obwohl ich da eine klare Haltung zu habe, warum es dann doch so gekommen ist. Ich bin halt ein Kind der Wende, ich bin 75 geboren, das heißt 1990 war ich 15 Jahre alt, 1989, als alles zusammenbrach, war ich 14. Ist die Zeit der Rebellion, aber ich konnte gegen niemanden rebellieren, weil meine Eltern damit beschäftigt waren, den Weg ins neue Leben zu führen, weil wir ja heute auch ein bisschen über Vermögen sprechen. Also wir hatten 4000 Westmark, ne, mit diesem 1:1 Umtauschkurs und ein Wartburg. Das war quasi mit diesen 2 Vermögensgegenständen sind meine Eltern Mitte 30 in die neue Welt gestartet. Ich hatte in der 9. Klasse so gut wie keine Schule, meine Lehrer sind abgehauen. Also ich hatte echt Schwierigkeiten in der Schule, weil wir ein Jahr lang nichts gemacht haben. War das aufregendste Jahr, was ich in meinem Leben hatte. Es war das Jahr der Anarchie. Gleichzeitig war es das Jahr der größten Unsicherheit aller Zeiten. Es hat sich fest bei mir eingeprägt. Da ist so eine gewisse Autonomie, glaube ich, entstanden. Und dann bin ich losgezogen, so wie alle anderen auch. Habe irgendwann mein Abitur nachgeholt und bin nach Westdeutschland gegangen. Ich betone das jetzt mal mit Westdeutschland, weil es für mich damals wirklich Westdeutschland war. Also erst nach Ingolstadt, dann nach München. Dann hatte ich einen Auslandsaufenthalt in Polen. Und das war ein bisschen wie nach Hause kommen, da sah alles noch so aus wie früher in Ost-Berlin.
Und wann war das?
2004. Also wir haben gemeinsam den EU-Beitritt gefeiert. Damone in Sopot, wir waren ganz schön betrunken. Und das Thema war, ich war sehr neidisch auf die und auf ihre Möglichkeiten. Also in Polen hatte man anders als in der ehemaligen DDR so eine Wirtschaftszone eingerichtet. Die Westeuropäer durften keine Grundstücke und keine Firmen kaufen. Du musstest quasi das mit dem Polen zusammen machen, deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Und in dieser Bildungsbubble in Polen war eine irre Aufbruchsstimmung. Also jeder hatte das Gefühl, ich kann hier irgendwas schaffen. Da ist was Neues. Dann bin ich zurück nach Deutschland und dann nach Ingolstadt zu Audi und zu Siemens. Und alles war so furchtbar gesettelt. Ja, alles war so klar. Und da habe ich mir innerlich gedacht, das kann so nicht bleiben. Habe dann meinen Professor angesprochen, dass ich eigentlich nicht für einen Konzern gemacht werde, weil ich kann eh nicht Vorstandsvorsitzender werden. Das war so mein Ziel. Dann kam über mehrere Irrungen und Wirrungen ein Anruf eines Unternehmers, der in den Wendejahren ein Unternehmen gegründet hat von Siemens. Er sucht einen Nachfolger. Und er hatte auch schon mehrere Anläufe gehabt, die haben nicht funktioniert. Also familiär und dann nochmal von extern. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich war der Letzte, der da übrig geblieben ist. Und das lag an meiner Herkunft, also man hört es ja an meinem Dialekt, den ich ein bisschen versuche zu unterdrücken. Aber ich komme hier aus der Gegend. Das war ein Unternehmen in der Nähe von Berlin in Teltow in Brandenburg. Ich sprach deren Sprache und ich hatte denen etwas voraus. Ich konnte Englisch, alle anderen nicht. Und somit haben wir so einen Weg miteinander gefunden. Und 7 Jahre später über mehrere Zwischenschritte ist es mir dann gelungen, mit meinem Geschäftspartner, mit Martin, dann das Unternehmen zu übernehmen. Quasi im Rahmen so einer Altersnachfolge, ja. So mit Preisfindung und Kredit aufnehmen und so weiter und so weiter. Das war der Beginn meines unternehmerischen Lebens und ich würde sagen, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.
Und das heißt, du hast nicht mit den die 4.000 Westmark von deinen Eltern, die haben nicht gereicht, um die Firma zu kaufen. Ihr musstet da einen Kredit für aufnehmen persönlich?
Ich habe so einen Lieblingsspruch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt. Da ging es um den Börsencrash und zum Schluss sitzen die beiden Börsianer da oben in New York und essen ihr Steak und die ganze Welt ist untergegangen. Und dann sagt der eine, weißt du, es ist doch nur Geld. Das haben wir doch erfunden, damit wir uns bei der Nahrungssuche nicht gegenseitig umbringen. Und genauso war es bei uns eigentlich auch. Wir hatten nichts zu verlieren. Ich war dort Geschäftsführer. Das war die Grundvoraussetzung dafür, dass die KfW mir ein Gründerdarlehen gegeben hat. Das Höchste, was man bekommen kann, ist das 500.000 Euro. Und das ist der Hebel als Eigenkapital. Ja, und dann hat doch die Bürgschaftsbank mitgemacht von Brandenburg. Quasi sehr, sehr teures Geld, aber auch Eigenkapital. Und das war die Voraussetzung dafür, dass ich Unternehmer werden konnte. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ohne die Kreditbank für Wiederaufbau kommt ja aus dem Marshallplan und so weiter, ohne das wäre das nicht gegangen. Keine Chance. Keine Chance. So, das heißt, wir haben dieses Geld genommen, dann wurde das durch die Banken gehebelt und zum Schluss stand da eine für mich absurde Summe. Ich habe dann eine Nacht schlecht geschlafen, habe dann mit meiner Frau gesprochen, die musste übrigens mitbürgen. Kleiner Teil, aber große Summe für damals. Und der Spruch des Bankers war, naja, sie wollen ja auch Millionär werden. So, das war für uns ein bisschen verstörend in dem Moment. Aber sie hat es dann unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Denise, das ist so viel Geld, das kann ich in meinem Leben mit Arbeit nicht zurückzahlen, auf gar keinen Fall. Das heißt, da folgt dann irgendeine Insolvenz. Mein Plan B war, eine Doktorarbeit zu schreiben und von ihrem Geld zu leben. Und dann bist du aus der Nummer wieder raus. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ja, also jetzt sind wir in Phasen vorgestoßen, wo wir etwas zu verlieren haben. Eine Risikobereitschaft nimmt gerade etwas ab.
Das beobachtest du an dir selber, dass
ja,
du was da ist zum Verlieren?
Absolut, absolut. Ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar. Guck mal, ich habe mir jetzt, also wir haben jetzt ein Haus in Schöneiche, das habe ich fast abbezahlt. Wir haben drei Kinder, die gehen auf gute Schulen. Mein Sohn ist im Internat in Dresden, spielt dort Fußball. Wir können uns 2 Urlaube im Jahr leisten. Eine private Investition, wir haben ein Wohnmobil und so eine Dinge. Das sind alles Sachen, wenn ich das so mit den 90er Jahren vergleiche, das war nicht zu erwarten. Das bedeutet, das will ich auch nicht mehr verlieren. Die Vermögenswerte, die im Unternehmen stecken, sind natürlich deutlich größer, aber sie sind zurzeit noch fast immateriell. Ja, sind Zahlen, Bilanzen. Aber der Hebel im Kaputtgehen ist natürlich genauso groß wie der Hebel im Gewinn. Und so versuchen wir Konstrukte zu bauen für uns, dass wir natürlich ab einem bestimmten Moment unternehmerisch nicht mehr belastet werden, sollte es zu Insolvenzen und ähnlichen Dingen kommen. Also das hat man immer im Hintergrund. Das war völlig anders, als wir das Unternehmen übernommen haben, wo eins klar war, wir brauchen Erfolg, wir müssen diversifizieren, wir müssen sämtliche Risiken eingehen, die wir haben. Alles natürlich mit Hirn und Verstand. Und so sind all die anderen Firmen entstanden. Ohne diesen unternehmerischen Druck wäre das nicht gegangen. Dann hätte ich irgendwas verwaltet, glaube ich. Das bedeutet, dieses Risiko eingehen war immer die Möglichkeit, da sehr viel draus zu machen, aber auch, dass es irgendwann schiefgehen kann. Das war die unternehmerische Geschichte eigentlich dahinter.
Nur kurz, weil wir es gar nicht gesagt haben, was machen denn die, was macht diese Firma, was machen auch die anderen Firmen, die du dann noch da aufgekundet
hast? Also die erste Firma, die wir übernommen haben, das ist die EBK Krüger GmbH, das steckt im Namen schon drin, der Alteigentümer heißt Herr Krüger, die baut automobile Ersatzteile und Ersatzteile für die Industrie und die Eisenbahnverkehrstechnik. Also Mechaniker, ich bin Ingenieur, also Wirtschaftsingenieur, ist so richtig, da müssen Menschen morgens zur Linie 6.30 Uhr anfangen zu arbeiten, dann wird irgendwas in Kisten gepackt, hergestellt, große Maschinen, dann geht es an den Versand und erst dann bekommen wir unser Geld und wir müssen Material einkaufen. Also wir schieben eine Menge Geld durch die Gegend. Bei uns war klar, dass das Thema Automobil nicht auf Dauer haltbar ist, zumindest war es ein denkbares Szenario. Und dann haben wir angefangen, Datenanalytikunternehmen zu gründen. Davon existieren mittlerweile 2. Dann habe ich noch ein Sportdatenanalyseunternehmen aus dem privaten Splin heraus gegründet, was jetzt auch ganz gut funktioniert. Und die Idee ist, dass wir ein Ökosystem schaffen. Wir nennen es die Media-Ökosystem. Die Media ist das lateinische Wort für die Hälfte, so heißt doch unsere Firma. Weil eins klar war, wir wollen es nicht alleine machen. Du schaffst es nicht allein. Und deshalb ist unser Ziel dauerhaft am Ende immer nie mehr als 49% an den Unternehmen zu halten. Es ist noch nicht überall der Fall. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das Unternehmen irgendwann den Mitarbeitern zu übertragen, das andere, wie auch immer wir das machen. Aber das ist unser Ziel, weil mir eins klar ist, du schaffst es nur mit anderen und wenn man sie an diesem Erfolg beteiligt, dann helfen sie einem auch. Ja, ich habe bestimmte Stärken, aber nicht alles. Und so ist der Gedanke an diesem Konstrukt entstanden. So sind auch die Firmen entstanden. Von den Firmen, die ich dir gerade beschrieben habe, besitze ich gar nicht mehr die beherrschende Mehrheit. Ja.
Und sag mal, was ich spannend finde, nachdem was du jetzt erzählt hast, also ich habe da so ein bisschen reininterpretiert, hättest du jetzt diese Firma und das damit verbundene Vermögen einfach durch Erbschaft geschenkt bekommen, wärst du dann anders damit umgegangen? Dann hättest du vielleicht nicht jetzt, wärst du ins Risiko gegangen, hättest dich da so reingehängt, noch neue Sachen gegründet oder wie?
Naja, weißt du, das ist ja ein hypothetisches
ja.
Thema. Wenn ich mich selbst überhöhen würde, würde ich sagen, natürlich nicht. Aber es ist ein dauerhaftes Thema bei uns zum Beispiel am Armutstisch zwischen mir und meiner Frau. Wie bringen wir unseren Kindern bei, dass das, was jetzt da ist, nicht selbstverständlich ist? Das würde ich sagen, ist so ein bisschen typisch ostdeutsch. Wir haben eine gewisse Skepsis gegenüber Vermögen aufbauen. Also ich will jetzt nicht alle Ostdeutsche da in Haft nehmen oder so, aber bei uns ist es so. Und wir haben immer die Angst, alles zu verlieren. Das liegt an diesen 90er Jahren, wo klar war, dass ein total festes System, was nach außen völlig klar war in seinen Regeln, anfängt zu zerbröseln und dann wie so ein Erdrutsch, den keiner erwartet, völlig kaputt geht. Wir haben es ja im Osten Deutschlands noch ganz gut getroffen, also muss man nach Polen gehen oder nach Russland, was die Leute dort erlebt haben. Und dementsprechend bist du skeptisch gegenüber diesem ganzen Thema Eigentum und dass das für ewig bleibt, weil da kann jederzeit jemand kommen und sagen, weißt du was? Ist weg. Da passiert irgendein Einschlag und dann ist es wieder weg. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit diesem Gedanken und wenn jetzt da etwas erschaffen wurde, dass wir da vorsichtiger werden. Ja, aber Vorsicht bedeutet auf Dauer weniger Erfolg. Das ist logisch, ja. So, also das Ding hat seine Grenze und ich kann dir nicht sagen, ob ich das als Erbe anders eingesetzt habe. Ich weiß nur, dass meine Risikoaffinität mit steigendem Vermögen abnimmt. Das wäre die Analogie zu deiner Frage.
Und sag mal, du hast vorhin im Vorgespräch hast du was sehr Interessantes gesagt, nämlich zu der Frage, welche Rolle eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen in der Gesellschaft haben. Du meintest, für dich gibt es da wie so einen Deal zwischen dem Rest der Gesellschaft und den Menschen, die Firmen gründen oder besitzen. Wie guckst du da drauf?
Ja, weißt du, ich bin ja kommunistisch aufgewachsen. Ne? Also ich wurde ja jahrelang indoktriniert, dass der Kapitalismus die Ursache allen Übels ist, was ja natürlich Quatsch ist. Ne? Also ich kenne kein besseres System als dem, in dem ich jetzt lebe. Aber die Frage ist ja schon, wer spielt welche Rolle? Also meine Schwester ist in der Pflege, meine Frau ist Lehrerin. Wenn ich das mit den Gehältern vergleiche, die ich bei Audi in Ingolstadt hatte oder bei Siemens, ist es eigentlich nicht fair. Es ist auch vollkommen klar, dass das Thema Leistung und Arbeit und Gehalt ja nichts miteinander zu tun haben. Das bedeutet, du brauchst ein exportierendes Unternehmen und dann verdienst du deutlich mehr Geld, auch als Marketingmanager oder wenn du in so ein Sozialunternehmen gehst, ist es halt ein Drittel. So, das hat also erstmal kein Verhältnis. Also ist die Frage, was ist dann deine Rolle? So, das exportierende Unternehmen hat die Rolle, Kapital ins Land zu bringen und dann quasi Nachfrage und so weiter aufzuheben. Und was ist jetzt meine Rolle als Unternehmer? Ich sehe mich so, der Unternehmer hat die Aufgabe, gewisse finanzielle Risiken einzugehen, logischerweise. Er braucht eine gewisse Form von, ja, es ist schon eine gewisse Form von Selbstherrlichkeit und Überschätzung, sonst machst du das nicht. Ich kann das schaffen.
Das kann ich auch selber bestätigen.
Ja, also du gehst dann mit so einer gewissen Naivität und so einer Selbstüberzeugung in dieses Ding rein. Das hat jetzt auch nicht jeder mitgegeben, ne? Also das ist auch eine Eigenschaft, die ist entweder angeboren oder die kommt. Plus dann musst du ein bisschen überdurchschnittlich intelligent sein und kreativ sein, um etwas Neues zu schaffen. Es ist ja gar nicht so einfach, morgens aufzustehen, sondern ich habe jetzt eine Idee. Und dann auch daran zu glauben. So, das heißt, wenn du das in die Gesellschaft einbringst, dann erlaubt dir die Gesellschaft, damit wohlhabend zu werden und reich, weil sie davon ja auch ein Stück weit profitiert. Es nutzt ja nichts, ein Unternehmen zu gründen, was nur für mich ist. Also ich brauche eine Gesellschaft, die Produkte abnehmen und ne, also Volkswirtschaft ist ja ein bisschen komplexer als schwäbisches Milchmädchen rechnen.
Die auch erstmal arbeiten und die Produkte genau herstellen, die du verkaufst.
Und da sind ja 100, also wir haben 200 Mitarbeiter, die wir angestellt haben. Das ist jetzt für Berliner Verhältnisse ein richtig großes Unternehmen. Für westdeutsche Automobilverhältnisse ist es wirklich klein. Aber diese 200 Mitarbeiter kommen ja jeden Morgen. Und wenn die morgen wegbleiben, dann war's das, ja. Also dann passiert genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dann setzt der Hebel in die andere Richtung ein. Ich will jetzt ja immer nicht von Dankbarkeit oder, weißt du, davon halte ich nichts, weil wir Verträge miteinander unterschreiben, du arbeitest für uns, dafür bekommst du Geld, aber gleichzeitig bekomme ich eine Leistung. Ist ja ein komplexes Gefüge, warum machen die Menschen das? Und ich hoffe, sie machen es nicht, weil sie unbedingt müssen, sondern auch, weil sie vielleicht ein bisschen wollen. Also ist der Deal, ich muss da auch ein bisschen dafür sorgen, dass es denen und meinem Umfeld gut geht, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Und dafür darf ich überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Also es ist ja wirklich überdurchschnittlich viel Geld, wenn man das mal im Verhältnis setzt zu dem, was so der Durchschnittslohn einer Gesellschaft ist. Und ich bin wahrscheinlich immer noch am unteren Rand dessen, was ein Unternehmer verdient.
Und wie guckst du da drauf? Wir haben jetzt ja in Deutschland die, bisschen zugespitzt gesagt, die Situation, dass die meisten, die als Unternehmer wahrgenommen werden, sind ja, ich sag mal, reiche, privilegierte, weiße, westdeutsche Männer, die das geerbt und geschenkt bekommen haben. Ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber so, wenn man sagt, man will so den typischen Fall finden, ist es ja so. Findest du das sinnvoll von der Gesellschaft, dass die meisten, also das Vermögen an den Unternehmen und auch die Kontrolle über Unternehmen überwiegend bei dieser Gruppe liegt, die das geerbt hat und nicht selber was aufgebaut hat?
Ich glaube, wir müssen mal kurz einen ganz kurzen Schritt zurücknehmen. Ich glaube, durch deinen oder euren Wissensvorsprung, den ihr habt, wisst ihr, dass es so ist. Ich glaube, dass die Wahrnehmung eine andere ist in der Gesellschaft. Die Wahrnehmung in der Gesellschaft oder die Selbsterzählung des Unternehmers ist ja, das habe ich mir alles selbst aufgebaut und es liegt an mir. Und wir wissen ja von Daniel Kahnemann, dass der Unternehmer oder der Manager relativ wenig Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Er kann ihn aber auch, er kann ihn ziemlich doll versauen. So. Das heißt, diese Wahrnehmung, was ein Unternehmer ist, dann wird ja auch immer der Bäckermeister dann rausgeholt und so weiter. Und das, was wir in der Realität haben, jetzt müssen wir aber nochmal gucken, wir haben in Deutschland so roundabout 3,5 Millionen Unternehmen. Ja. Davon sind gerade mal 50.000, die haben mehr als 100 Mitarbeiter. Und ich weiß nicht, ich glaube, es sind 5.000, die haben mehr als 5.000 Mann. Also wir reden hier über eine ganz kleine Anzahl von großen Unternehmen, die 30% der Leute beschäftigen. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Die ganzen Mittelständler, die Malermeister, die sich selbstständig machen, 3-4 Angestellte haben, oder ich kenne auch welche, die sagen, ich bin froh, dass ich jetzt gar keinen Angestellten mehr habe, die sich einen LKW kaufen und morgens Dienstleistungen vollbringen, aber die werden auch keine Millionäre oder selten. Das heißt, wir reden über eine kleine Gruppe von Menschen, die eine sehr große Wertschöpfung oder einen sehr großen Teil unseres Bruttoinlandsproduktes erzeugen. Und das ist in letzter Zeit logischerweise, sind es Erben, weil das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren, die Gründer sind jetzt 90, 70, 80 Jahre alt und logischerweise tritt da jetzt eine zweite Generation ein. Und ich empfinde das tatsächlich als gerecht und gleichzeitig als ungerecht. Und das ist die Frage, warum ich auch heute hier sitze. Warum bin ich heute da? Das ist genau das Thema, weil wir uns, glaube ich, darüber auseinandersetzen müssen, was das mit einer Gesellschaft macht, dass wir Märkte und Vermögen verschließen, so dass Neugründungen gar nicht mehr so wirklich möglich sind, weil wir sie in Immobilien investieren und ähnliche Dinge. Also mich beschäftigt nicht die Frage, ob das weiße Männer sind, die in Westdeutschland geboren sind oder so. Das ist es nicht, sondern die Frage ist, wie viele Möglichkeiten haben eigentlich alle, diese Dinge auch umzusetzen? Und was macht es, wenn wir zu viel Vermögenskonzentration an einer Stelle haben? Und meine klare Antwort ist, es macht unkreativ.
Also es dann übersetzt wäre auch, es ist schlecht für die Wirtschaft, ne? Unkreativ. Und klingt jetzt erstmal so, als hätte es keinen Effekt, aber es bedeutet ja auch, dann entsteht auch nichts Neues. Und
wir müssen natürlich da ein bisschen vorsichtig sein, weil es empirisch, also wir das nicht so 100% beweisen können, aber wenn wir uns mal die Wachstumszahlen der letzten Jahre anschauen, ist unser Immobilienmarkt, sagen wir mal, plus 200% oder sowas und unser Bruttoinlandsprodukt nicht. Wobei wir natürlich sagen müssen, das ist ja, Bruttoinlandsprodukt ist ja mal exponentielles Wachstum. Ne? Die 3% gehen ja immer in die nächsten 3% oder die nächsten, also eigentlich sind das ja immer 16% im Verhältnis zu 1990 oder so. Das vergessen ja die meisten Leute, dass Nullwachstum jetzt nicht bedeutet, dass wir alle sterben werden. Ich will aber nur sagen, dass wir natürlich unterschiedliche Wachstumsraten in Vermögensgegenständen haben, und die Vermögenskonzentration auch deutlich größer geworden ist, das können wir nicht mehr leugnen. Der Kapitalmarkt ist enorm in die Höhe geschnellt. Das bedeutet, die Leute wissen nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Also machen sie sowas. Das wiederum führt zu enormer Innovationskraft auf der einen Seite und zu enormer Dummheit auf der anderen Seite. Und daher ist die Frage tatsächlich erlaubt, wie wir das regeln werden in Zukunft, weil es ist eine Antwort der Finanzmathematik. Zins- und Zinseffekt ist, den haben wir nicht erfunden, sondern der ist da. So funktioniert unser System und wenn wir so weitermachen, hat nach 1000 Jahren einer alles. Das geht gar nicht anders. Das ist mathematische Logik.
Das ist dann ja auch genau. Gini-Koeffizient, der ist jetzt in Deutschland irgendwo knapp unter 0,8. Bei 1, wenn er bei 1 ist, dann hat einer alles. Ja.
Ja, und so, also, und so ist die Frage, die wir uns stellen müssen als Volkswirtschaft, jetzt mal unabhängig vom, vom einzelnen Vermögen. Wie machen wir das, dass wir kreativ werden? Wie machen wir das, dass wir neue Dinge erfinden? Wir haben ja auch diese Degrowth-Bewegung, die sagt, naja, wir hören einfach auf damit. Gut, zu der gehöre ich jetzt nicht unbedingt, ja. Das heißt, wenn ich also ein kapitalistisch-liberales System haben möchte, muss ich mir Gedanken machen, wie ich das organisiere, weil ansonsten kommt irgendwann jemand und macht's kaputt und wir sind ja mittendrin.
Absolut. Na und ich finde, also ob jetzt Degrowth gut oder schlecht ist, kann man sich drüber streiten. Ich finde nur dieses stumpfsinnige Draufstarren zu sagen, unser Bruttoinlandsprodukt wächst nicht, ohne mal zu gucken, wir haben hier 20 Billionen Privatvermögen, damit können wir ungefähr alle Probleme auf der Welt lösen und alle Innovationen der Welt erfinden, wenn Leute nicht immer darauf bestehen, dass sie jeden Jahr 10% Rendite bekommen. Ich finde, also mir ist es immer so ein bisschen zu entkoppelt, dass sobald das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr schnell genug wächst, alle sagen, der Wirtschaft geht's schlecht, obwohl ja unfassbare Mengen an Privatvermögen schon entstanden sind, die ja auch da bleiben.
Ja, das hat ja miteinander zu tun. Ne? Also diese Angst davor, dass das BIP nicht wächst, hat ja unmittelbare Auswirkungen auf die Vermögen, die du beschreibst. Weil wenn wir mal gucken, sind es ja gar keine Barwerte, sondern der Unterschied zwischen Ost und West, das hatten wir ja vorhin beschrieben, ist ja, also ein großer Teil ist ja in der Höhe der Immobilienbewertung. Meine Schwiegeroma hat ein Haus noch in Ostsachsen, in Löbau. Tolles Grundstück, tolles Haus. Also im Verhältnis zu Berlin ist es nichts wert. Ja, wenn du das Ding neu baust, das kannst du nie im Leben für einen vernünftigen Preis zum Neubaupreis vermieten. In Görlitz sind die Kaltmieten irgendwas zwischen 4 und 8 Euro. Und wenn ich sage 4 und 8 Euro, gibt es also auch Wohnungen mit 2. Also Vermögensaufbau in dieser Gegend ist überhaupt nicht möglich. Das heißt, du brauchst ja Unternehmen, die dort wachsen, damit Leute kommen. Und Vermögen ist also gekoppelt an dieses BIP, logischerweise. Und die Panik davor, dass wir nicht mehr wachsen, ist die Panik davor, dass die Immobilien und die Firmenbewertung runtergehen und damit das Vermögen schrumpft. Ob jetzt die Leute daran was verlieren, das weiß ich nicht. Deshalb müssen wir da, also deshalb ist die Frage, was diese 20 Billionen ausrichten können, die du da beschreibst. Davon sind ja nicht alles in Barvermögen. Aber ja, ich gebe dir recht, wir setzen sie zu konservativ ein. Davon bin ich fest von überzeugt. Eine Immobilie macht niemanden satt, außer den Eigentümer, was auch völlig erlaubt ist. Also die Renditen sind ja nicht so irre groß, aber die Inflation auf dem Immobilienmarkt ist so dramatisch gestiegen. Also ich bin nach Brandenburg gezogen, weil ich mir die Mieten hier nicht mehr leisten konnte oder wollte. Ja, das ist der Grund. Deswegen habe ich mir ein Haus gekauft. Das ging jetzt noch, es geht jetzt nicht mehr. Ja, also nicht mehr so einfach, da hatte ich noch ein bisschen Glück. Also es bedeutet, das macht ja irgendwas. Aber es ist kein gut angelegtes Geld im Sinne von volkswirtschaftlich sinnvoll.
Ja, und also was da schon mit reinspielt, ist ja, dass also diese großen Vermögen, die überwiegend vererbt werden. Ja, und das sind, weil du es eben gesagt hast, es sind ja auch viele Vermögen, sind noch viel älter als Wirtschaftswunder. Also viel deutsches Vermögen kommt ja noch aus der Kaiserzeit. Da sind wir jetzt schon längst in der 5., 6. wievielten auch immer Generation. Und diese Erben, die dann oft ja sagen, wir sind hier die Innovationstreiber, wir schaffen die Arbeitsplätze und so weiter. Wenn man dann mal genau hinguckt, dann sieht man schon, aha, okay, ihr habt riesige Family Offices, ihr habt riesige Immobilienportfolios. Das heißt, viel von diesem Geld, was angeblich hier Arbeitsplätze sichert, Innovationen fördert, trägt ja genau dazu bei, dass dann für andere Leute die Immobilienpreise nach oben gehen, weil es eben sichere Anlagen sucht und sichere Renditen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich mich dann frage, so diese Erzählung, wir als Unternehmer, eigentlich sind wir Erben, haben hier einen Deal mit der Gesellschaft, nehmen dann aber unser Geld und schieben es in Anlagen, die Renditen erzeugen, aber eigentlich für alle anderen das Leben schlechter machen. Ich finde, dann funktioniert diese Story nicht mehr.
Also ich habe 2 gute Argumentationen, einmal für 0% Erbschaftssteuer und einmal für 90. Ich tendiere zurzeit Richtung 90. Ich gebe zu, diese Diskussion führe ich auch in Unternehmerkreisen, die sind dann hitzig, aber sehr respektvoll. Weil ich natürlich die andere Seite auch total verstehen kann, die sagen, Mensch, ist halt schon mal versteuert und so. Also wir müssen einmal die Frage stellen, eine Steuer soll ja irgendwas steuern. letztlich hat der Staat ja eigentlich gar kein Recht, dir in dein privates Leben einzugreifen. Also den Staat haben wir erfunden. Und das wäre jetzt die urliberale Idee. Ja? Gleichzeitig benutze ich aber jeden Tag alles davon. Jeden Tag. Also in einem Land wie den USA möchte ich nicht leben. Ja? Also ich war mal in Los Angeles und mit so einer Unternehmergruppe und die Behörde konnte uns nicht sagen, wer dort in die Schule geht. Weil die LA-Bürger irgendwie beschlossen haben, das Thema Bildung, das wird nicht mehr öffentlich gemacht. So, das heißt, die haben mehr oder weniger das öffentliche Bildungssystem abgeschafft, weil die wohlhabendere Teil sagte, naja, ich kann das mein Kind auf die Privatschule, ich will dafür auch keine Steuern bezahlen. Absolute Katastrophe passiert. Also das ist irre. Die konnten dir nicht sagen, ob die Kinder dort zur Schule gehen oder nicht. Das möchte ich nicht. Das ist ja furchtbar. Das heißt, wenn wir jetzt mal in diese Hotspots schauen, wo genau diese Vermögenskonzentrationen so groß werden, ist eigentlich alles passiert, was die Linken, wovor uns die Linken gewarnt haben. Das muss ich als Unternehmer einfach mal so jetzt für mich zur Kenntnis nehmen. Also sie haben immer gesagt, wenn das passiert, dann werden die irgendwann sich die Zeitung kaufen, dann werden sie die Meinung beeinflussen, dann werden sie das Schulsystem abschaffen, sie werden sich in gated communities zurückziehen.
Ich glaube, wenn man vor 30 Jahren jemandem erzählt hätte, dass wir heute in der Welt leben werden, in der die meisten öffentlichen Meinungsplattformen von einzelnen Milliardären besessen und kontrolliert werden, hätten die Leute gesagt, das ist ja keine Demokratie mehr, das ist eine Dystopie.
Ja, wir hatten das ja schon mal. Also das ist ja das Thema, wenn wir vergessen ja immer, wo wir wirtschaftlich herkommen. Also wir hatten ja mal einen Gini-Koeffizienten, der war wahrscheinlich mal bei 1, als ich den König gehört habe. Also wir kommen ja aus dieser Phase, denn die Franzosen haben mit etwas robusterer Art und Weise dem Thema ein Ende gesetzt, sind dann wieder zurückgefallen. Das heißt, wir hatten ja mal eine Phase, wo das deutlich besser geworden ist, nach dem Krieg und dann mit der konservativen Regierung. Wir hatten ja irgendwie mal, keine Ahnung, eine Vermögensteuer und ähnliche Dinge. Ja, also, aber ich kann nicht sagen, ob das gut war. Ich habe auf der anderen Seite gelebt. Ja, da war Vermögen etwas Verpöntes und es wurde dir einfach weggenommen. Hat auch nicht zu wirklicher Wohlstandsmehrung beigetragen, muss ich sagen. Ja? Also die Enteignung der Bauern und das Übertragen in den LPGs war jetzt nicht gerade sehr produktiv. Aber in den Ländern, wo das jetzt so mittlerweile an den Punkt gekommen ist, da will ja keiner von uns leben, also ich nicht. Und es ist alles Schlimme passiert, inklusive, dass die Damen und Herren rund um Thiel jetzt Free Cities kaufen wollen. Ja, Costa Rica, dieses Beispiel da, oder in diesem Land, wo die da diese Insel gekauft haben, oder ist das Honduras, ich weiß es nicht. Es ist ja furchtbar. Und es wird so kommen, weil sie sonst nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Kohle machen sollen. Also kaufen sie sich Zeitungen. Und dieser Grenznutzeneffekt von 200 Millionen Euro investieren oder Dollar in den Wahlkampf, das merkt er ja gar nicht. Und zack, haben wir da einen Einfluss. Die AfD würde es ohne Millionäre gar nicht geben. Das BSW auch nicht. Ja, also die machen auch was mit ihrem Geld, weil noch mehr Wohnungen kaufen geht halt nicht.
Und wenn Elon Musk eine europäische Staatsbürgerschaft hätte, EU-Staatsbürgerschaft, dann könnte er auch der AfD 200 Millionen Euro spenden. Genau. Er darf das als Amerikaner nicht, aber ein EU-Bürger könnte das machen momentan.
Also das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du musst Deutscher sein.
Ich glaube, es reicht, EU-Bürger zu sein.
Aber es spielt ja gar keine Rolle, weil alleine der Effekt würde uns allen Angst machen. So. Und das bedeutet, dass wir als Unternehmer oder als, ich sag jetzt mal, als Vermögende, ja, wir müssen dem durchaus auch skeptisch gegenüberstehen und nicht sofort denken, da will uns jemand von links in die Seite grätschen und uns alles wegnehmen. Das wird nicht passieren. Deshalb sitze ich auch heute hier als Unternehmer. Ich weiß auch, dass das sicherlich schwierig ist, aber wir müssen diese Diskussion anstoßen und sie muss von uns aus geführt werden, weil es ist immer leicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, linker Aktivist bin und jetzt gegenüber einem Unternehmer in so einer Talkshow sitze, ist es ja klar, ja, der will dem da was wegnehmen. Ja, und der andere sagt, das habe ich mir alles erarbeitet und ist alles ungerecht, das hast du gar nicht. Also diese üblichen Plattitüden, davon müssen wir uns lösen, weil ansonsten kriegen wir vielleicht Probleme mit unserer Form zu leben. Wenn wir sie abschaffen wollen, dann muss es einmal geklärt werden. Ja, bitte hier einmal so oligarchiemäßig, dann können die in Südafrika, wo die sich Stacheldrähte um sich rumbauen müssen. Also wenn das Ziel sein soll, dann ziehe ich nach Schweden.
Ich glaube, dafür gibt es auch relativ wenig Zustimmung der Bevölkerung. Also die wenigsten Menschen wollen es, aber viele Menschen unterstützen oft trotzdem Vorhaben, die uns eigentlich näher in diese Richtung bringen. Das finde ich so erschreckend. Weil wir leben ja in einer Zeit, wo halt sehr viel diese Narrative verbreitet sind. ja, wir müssen die großen Vermögen irgendwie schützen, die aus der Steuer rauslassen und so weiter, hilft allen. Das trägt dazu bei, dass hier wirtschaftliches Wachstum und so weiter stattfindet, was meiner Meinung nach alles leicht zu widerlegen ist und auch nicht stimmt. Und diese Geschichten verfangen ja. Und am Ende führt uns das ja dazu, dass eine Gesellschaft immer ungleicher wird, dass die Vermögen immer weiter konzentriert werden. Und dann zu sagen, naja, aber die USA sind die USA, wir sind ja Deutschland, finde ich, also mir ist das kein, für mich ist es kein Argument. Wir wissen ja gar nicht, ob hier nicht auch ein paar völlig durchgeknallte Milliardäre längst leben.
Ich glaube, die Skepsis kommt aus dem staatlichen Wesen. Also die Skepsis gegenüber einem Staat ist ja immer angebracht. Ist es.
Ja, ist nicht mit der ostdeutschen Erfahrung, aber auch mit der NS-Erfahrung.
Aber nein, man muss in einem Staat gegenüber skeptisch. Die ganze Medienlandschaft ist so aufgebaut. Also ich komme aus einer Zeit, wo das so gesteuert war, dass alle Hurra schrien. So, das ist auch nicht gut. Das heißt, wir müssen dem Staat gegenüber skeptisch sein, und immer wenn der Staat in unsere Freiheiten eingreift, muss er dies begründen. Das ist ein urliberales Ding. Da bin ich auch immer noch dafür. Und weil es gibt auch für jeden Eingriff immer eine gute Begründung. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir vielleicht diesem System mittlerweile mehr misstrauen. Jetzt kommt's natürlich, hast du natürlich recht, die Erzählung darüber. Ja, über Verschwendung, über einen aufbordenden Sozialstaat ist ja auch kräftig. Und sie ist ja auch stark. Und immer wenn das wissen wir aus so Lobbyforschung, dass immer wenn quasi pro Kopf jemand viel zu verlieren hat, dann ist der Einfluss dieser Menschen besonders groß. Also wenn jemand 2 Millionen zu verlieren hat, das ist eine Gruppe von 20 Mann, können die sich sehr, sehr gut organisieren. Wenn jemand 1.000 Euro zu verlieren hat, das sind 100.000 Mann, organisiert sich niemand. Auch das sind normale Vorgänge, und die wir dann über bürokratische Regeln steuern müssen. Ja, aber ja, der Einfluss und die Erzählung darüber, was ein Unternehmer ist und was nicht, die ist schon sehr stark. Ich weiß aber auch, dass ich kenne keinen Unternehmer persönlich, also jetzt vor allen Dingen aus meiner Automobilbubble, die morgens aufstehen und Golf spielen gehen oder da permanent mit dem Porsche vorfahren. Das passiert da nicht. Also man bemüht sich da wirklich, jeden Tag auch Werte zu schaffen. Wir sind auch eine wichtige Industrie, Exportindustrie, die ist enorm wichtig für unsere Renten. Der gesamte Wohlstand dieses Landes beruht darauf, dass wir Produkte in die Welt verkaufen und Geld importieren. Dieses Geld wurde jetzt aber zurzeit eben sehr viel in Immobilien angelegt. Also ob das jetzt so sinnvoll war oder in Innovationen, das hätte vielleicht ein bisschen besser gepasst, ne? Wenn wir uns ein bisschen breiter aufgestellt werden. Und von daher ist die Frage, die wir dann noch klären müssen, wer steuert denn das nachher? Also ich bin nicht für Steuern, sondern für Abgaben, die zielgerichtet sind. Aber wie machen wir das? Das ist eine wirklich spannende Frage.
Ich wollte eine Sache noch kurz kommentieren, dann können wir über die Abgaben nochmal weiterreden. Ich finde auch, Skepsis gegenüber dem Staat ist total sinnvoll und wichtig. Ich glaube nur, also wir haben so eine Staatsfeindlichkeit inzwischen, die halt auch sehr viel aus der Lobby ich nenne die immer reiche Erben-Lobby, ist ein bisschen vereinfacht. Das ist halt so eine kleine Gruppe innerhalb dieser sehr reichen Erben in Deutschland, die da einfach eine starke Lobby haben, die auch viel dafür tun. Und die auch mit dazu beitragen über Organisationen wie den Bund der Steuerzahler, der ja so schön nach Grassroots-Organisation klingt. Aber so ein generelles Bild zu zeichnen, dass der Staat irgendwie was Schlechtes ist, und das finde ich total gefährlich, weil wir müssen skeptisch sein. Gleichzeitig ist dieser Staat, das ist ja das Gemeinwesen, das ist die größte zivilisatorische Errungenschaft, die wir haben. Nur deswegen gibt's Frieden, nur deswegen gibt's Bildung für alle und Gesundheit und so weiter. Und ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, dass sie sich da völlig auf die falsche Seite stellen, wenn sie diese krass staatsfeindlichen Narrative die ganze Zeit nachplaudern. Und ein Gedanke noch dazu, weil, also was mir da fehlt, ist, also ich verstehe, die Staatsskepsis ist wichtig. Heute leben wir in einer Zeit, wo Skepsis gegenüber Unternehmen, großen Konzernen und reich, sehr, sehr reichen Menschen eigentlich mindestens genauso gewichtig, wahrscheinlich wichtiger geworden ist als diese Skepsis gegenüber dem Staat. Aber das passiert ja noch relativ wenig. Ja, alle gucken immer in die Richtung, okay, der Staat will was, da muss ich genau hinschauen. Und jetzt haben inzwischen sehr reiche Erben, wenn man mal die Zahlen sich anschaut, ja viel mehr Macht als Staaten, zusammen, also die zusammengenommen. Und das passiert noch kaum. Das finde ich in der Diskussion immer so schwierig, weil die eben dann viele Menschen auf diesen Zug aufspringen, ja, wir müssen den Staat überall kritisieren und das alles schwierig finden, wo sie eigentlich vielleicht ein bisschen besser beraten wären zu sagen, oh je, für mich sind eigentlich die sehr reichen Menschen und die sehr mächtigen Konzerne gefährlicher.
Das kombiniert sich alles, glaube ich, und dann nachher auch diese Gerechtigkeitsfrage. Wenn jemand ein Unternehmen gründet, hat er dieselben Möglichkeiten. Also wenn wir tatsächlich über Wettbewerb reden, gibt es ja dann einen Wettbewerbsvorsprung auf der Seite der Erben. Mein aktueller Punkt zu diesem Thema ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so eine Positivhaltung gegenüber sehr reichen Menschen gibt. Das empfinde ich nicht so.
Muss ja auch gar nicht positiv sein, sondern eher so zu verstehen, dass das eine krasse Gefahr ist. Ich meine, wir kommen jetzt in ein Zeitalter, wo mit KI ja alles möglich mit uns passieren kann und die Macht, das zu entscheiden, die gerade überwiegend bei einzelnen sehr reichen Menschen und das, da wird viel zu wenig drüber nachgedacht. Wir reden ständig darüber, was der Staat alles falsch macht und gucken da viel zu wenig hin.
Wir haben, glaube ich, 1990, jetzt kommt wieder meine ostdeutsche Perspektive, eine riesige Chance verpasst. Diese Chance wäre gewesen, vielleicht 3, 4, 5 Jahre später uns alle zusammen gemeinsam über eine Verfassung Gedanken zu machen, über eine neue Verfassung. Diese Möglichkeit hat das Grundgesetz ja vorgesehen. Ja, in dem Moment, wo die Ostseite dem Westen beitritt oder wir vereinigt werden, wir sind ja beigetreten, gibt es ja die Möglichkeit, sich eine neue Verfassung zu geben. Und ich glaube, das hätten wir tun dürfen und sollen. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, weil wir uns die Frage stellen müssen, wie wollen wir leben? Wie wollen wir gewisse Dinge regeln, um eben diese Skepsis gegenüber dem Staat abzuschaffen? Dann wäre meine Position an dieser Stelle, die ich zur Diskussion stellen würde, ich würde gerne eine Situation schaffen, in der Unternehmen gegründet werden und alle dieselbe Möglichkeit haben, in der Unternehmen gegründet werden, wo Menschen Risiken eingehen, sie dürfen was verlieren, aber auch was gewinnen. Das heißt, ich bin nicht unbedingt für Substanzsteuern im Moment, während es da ist. Aber der Tag, an dem diese Vermögenswerte auf den nächsten übergehen, ist der Tag, wo wir darüber nachdenken müssen, ob das gerecht und sinnvoll ist. Und meine aktuelle Position ist nein. Jetzt kommen wir vom Philosophischen dann ins Praktische. Es ist ja eigentlich relativ einfach. Ich habe ja mein Unternehmen gekauft. Ja. Das Unternehmen hat ja einen Wert gehabt. Das wurde ermittelt. Dieser Wert liegt in den geschätzten Einnahmen in der Zukunft. Minus die Verschuldung, die das Unternehmen hat. Also die Argumentation immer zu sagen, wir können dann nicht mehr investieren, die ist ja insofern Quatsch, weil es steckt ja in den Abschreibungen und in den Kosten mit drinne. Und wenn das Unternehmen groß genug ist, dann hat es ja ein Ertragswertverfahren und wird nicht nach Bilanzen ausgerechnet. Das heißt, im Ertragswert und in diesem Multiple stecken ja Risiken und ähnliche Dinge drin. Das ist übrigens nachher damit das Schwerste. Wie macht ein Staat das? Die Bewertung der Unternehmen. Aber da können wir ja großzügige Spielräume einrichten. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund, das Ding nicht Kredit zu finanzieren. Überhaupt keinen. Ich sehe darin sogar Vorteile. Der Vorteil ist, dass ich mich richtig anstrengen muss, um das Ding wieder zum Erfolg zu führen. Und ja, und es fühlt sich besser an, weißt du? Ich habe noch nie, also in meiner Position selbst, also ich komme aus Köpenick dort, selbst die linke Partei tritt mir als mittelständisch kleinen Unternehmer sehr positiv gegenüber. Wenn die wissen, das habe ich mir selbst erarbeitet, gibt es da keinen Zweifel. Die wollen mir das auch nicht, die wollen mich auch nicht enteignen oder so. Sie stellen mich sogar hin als jemand, guck mal, das ist so Vorzeige, der hat klein und der beschäftigt die Leute, der kümmert sich noch um die. Das bedeutet, dass also dieser Moment zu sagen, das habe ich mir selbst erarbeitet, ist ja ein ganz fantastischer auch. Das heißt, dein Vermögen wird doch von allen anderen akzeptiert. Und dann kannst du ja gut leben, weil was wäre das für eine Welt, wo ich mir ein Stacheldraht bauen müsste, um mich vor irgendwem oder irgendwas zu schützen, nur dass ich einen tollen Pool habe. Das will ich nicht. Das ist erstmal die eine Situation. Ich glaube, dass Unternehmen innovativer werden, wenn sie Druck haben. Mit dem Risiko natürlich, dass es dann nicht alle schaffen werden. Ganz klar.
Gehört auch dazu.
Aber machen wir uns nichts vor. Wenn ich ein Family Office mit Unternehmen baue, baue ich das so, dass ich diese Unternehmen auch in die Insolvenz schicken kann. Das mache ich vielleicht ein bisschen später, aber das geht. Und dann ist quasi das Privatvermögen immer noch völlig, völlig clean an der Stelle. Bei uns wäre es so gewesen, das wäre es gewesen. Also im schlimmsten Fall hätten wir aus dem Haus ausziehen müssen. Das haben wir versucht zu vermeiden, aber das wäre die ersten 5, 6 Jahre nicht gegangen. Das heißt, ich war auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, Erfolg zu haben. Das bedeutet, hast alles dafür getan. Da sind echt tolle Sachen, glaube ich, draus entstanden mit diesem Druck.
Um da einmal einzuhaken, weil ich habe auch das Gefühl, was wir gerade machen, ist ja so ein ganz merkwürdiges Bild von der Wirtschaft, dass wir eigentlich sagen, oh, da sind jetzt irgendwie so riesige Bäume entstanden und das Wichtigste ist, dass die jetzt irgendwie, dass da auf gar keinen Fall mal ein Ast abbricht oder irgendwo was Neues wächst, sondern wir schützen das, was schon da ist, auf Teufel komm raus und privilegieren die, die das besitzen mit vollen Händen und checken aber nicht, dass eine gesunde Wirtschaft ja auch eigentlich bedeutet, dass mal was sich verändert, dass mal wo was Neues entsteht, dass auch mal Eigentümerschaft sich vielleicht verändert.
Und wenn wir ehrlich sind, wir hatten zwei Phasen, wo wir ohne die Gemeinschaft gestorben wären als Unternehmen. Das war einmal 2008, als Lehman Brothers pleite gegangen ist, ist ein halbes Jahr später quasi die gesamte Automobilkette zusammengebrochen. Also wirklich, wir bekommen ja immer so Abrufe und das war im September, glaube ich, und dann drücken die auf den Knopf und du guckst in deine Abrufe und da steht einfach null. Für ein halbes Jahr null. Also nichts. Durch ganz Deutschland ging so, boah, also es ging uns allen so, allen Unternehmern. Und der Staat hat innerhalb kürzester Zeit diese Programme aufgelegt mit der Kurzarbeit, die Programme aufgelegt mit den Übergangskrediten. Wir als Unternehmen wären alle vor die Hunde gegangen ohne das. Weil das Arbeitsrecht in Deutschland dir das nicht erlaubt, sofort alle Leute freizusetzen, was gut war. Das heißt, wir haben alle gelernt, das ist dieser Deal. Weil danach wäre es schlimm gewesen, das wieder aufzubauen. Aber gleichzeitig ist an Vermögen nichts kaputt gegangen. Also wirklich nichts. Dieselbe Situation hatten wir in Corona ja wieder. Ja, da drückt einer auf den Knopf, also du hast irgendeinen makroökonomischen Einfluss, da drückt einer auf den Knopf. Und die innere Analyse in unserem Unternehmen, also wir haben uns dann zusammengesetzt und so weiter, und ich hatte gar keine Angst vor der Situation, weil ich gesagt habe, Martin, also mein Geschäftspartner heißt Martin, das Ding ist so systemisch, die lassen uns hier nicht pleite gehen, auf gar keinen Fall. Und es ist genauso gekommen. Es ist genauso gekommen. Kurzarbeit war der große Retter für uns alle. Jetzt kann man sagen, klar, das war für die Mitarbeiter, aber es war auch für uns. So, mein Unternehmen geht's jetzt besser als vorher. Und jetzt haben wir das nächste Ding mit den Zöllen. Keiner weiß, was das macht. Aber das ist wieder systemisch. Eine Volkswirtschaft kann und wird sich das nicht leisten können, da die Unternehmen pleite gehen zu lassen. Das bedeutet, wir brauchen das. Verteidigung, wir hatten das. Also ich wäre bereit, einen Teil des Vermögens als Einmalabgabe dazu bezahlen, dass wir für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Ich bin eigentlich nicht dafür, dass wir das mit Schulden auf Menschen übertragen, die ganz normal arbeiten gehen. Ja, also wenn jeder ab 1 Million 1,5% oder so abgibt, einmal, gab's übrigens alles schon mal. Ja, das wäre nicht das allererste Mal.
Lastenausgleich waren 50%.
Ja gut, das würde ich jetzt ein bisschen fett finden, so, aber überleg mal. Und dann finanzieren wir diese Sicherheitsthematik, weil ohne die komme ich ja auch keinen Meter weit. Ja, wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht.
Ja, und weil du jetzt auch gerade diese Krisen angesprochen hast, was wir ja wirklich sehen aus diesen Krisen ist, immer wenn der Staat dann hingeht und sagt, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand, also mach Schulden, pumpt es ins System, hab aber ein Steuersystem, das die schon reich sind, entlastet und die mit Arbeit ihr Geld verdienen, belastet.
Na, es ist sogar noch ein bisschen anders. Die Verschuldung machst du ja letztlich bei der Zentralbank und beim Bürger. Also die Anleihen werden ja nachher vom. Das heißt, das Märchen, dass alle diese Schulden zurückzahlen müssen, ist ja volkswirtschaftlicher Unsinn. Weil da, wo Schulden sind, gibt es einen Gläubiger. Und dieser Gläubiger hat dem Staat Anleihen verkauft. Das sind jetzt vielleicht ausländische Staaten, aber es sind auch massiv die Bürger. Das heißt, die eine Hälfte profitiert davon und bekommt sogar noch gute Zinsen dafür. Ja, danke für die Liquidität. Und die andere Hälfte bezahlt's. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Quote ist, aber ich würde sagen, all around ist mehr als 60-70%, die es zurückzahlen und 30%, die über diese Anleihentitel auch noch richtig Geld verdienen. Und das ist nicht okay, finde ich.
Und gleichzeitig, ich meine, dieses Geld, der Staat nimmt das Geld ja nicht und verbrennt es im Ofen, sondern es fließt ja in die Gesellschaft, das ist ja neues Geld.
Es sorgt dafür, dass ich ein Unternehmen haben kann.
Und das landet ja jetzt, ich sag mal, Finanzkrise, hat der Staat ja auch dafür gesorgt, dass die ganzen großen Vermögen, die da vorher über Jahre ihre Renditen mit schlechten Finanzprodukten gemacht haben, dass die alle nichts verloren haben und dann sogar noch zusätzliche Renditen machen. Das heißt, und am Ende landet dieses neue Geld ja immer in den Taschen von denen die Firmen gehören, denen die Immobilien gehören, denen die Finanzprodukte gehören. Ja, das heißt, du hast eigentlich auf beiden Seiten den Effekt, dass es eigentlich total unfair ist.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir den Wettbewerb aushebeln. Und dass wir es nicht mehr gestatten, dass Risiken auch mal zu einem Risiko werden. Die Risiken tragen eigentlich die Kleinunternehmer. Jeden Tag. Das sind auch übrigens die mit der Bürokratie am meisten zu tun haben. Ganz ehrlich, also mich hält der Staat mit Bürokratie nicht auf. Das ist doch Quatsch. Ja, da stelle ich mir zwei Leute ein, die Formulare ausfüllen. Das bringt mich weder um, noch kostet mich das den Sonntag. Aber wenn ich ein Imbissbetreiber bin oder eine Eisbude habe, dann mache ich das sonntags abends allein. Das heißt, all das, was uns ja so angeblich so lähmt, lähmt ja eigentlich den kleinen und mittelständischen Unternehmer. Und uns, die eine gewisse Größe haben, lähmt das, also es ärgert uns. Ja, es ärgert uns. Von daher sind all diese Dinge, all diese Dinge, die uns hindern, wirtschaftlich aktiver zu werden, das wäre jetzt meine nächste Wette. Dass, wenn wir das hinbekommen, bekommen wir vielleicht auch wieder innovatives Wirtschaftswachstum, indem wir das Kapital, was wir haben, freischaufeln. Wir hatten diesen Fall ja schon mal in den USA. Der Rüstungskomplex ist nach 1990 absurd geworden und den hat man mehr oder weniger abgeschafft. Der saß im Silicon Valley. Dann hat man ein Rentensystem geschaffen, was Geld braucht, also was privat ist. Und beides zusammen, intelligente Menschen und viel Geld, haben das geschaffen, was wir heute sehen. Und das war ja an Innovationskraft nicht zu überbieten und hat ja auch tolle Sachen für die Menschheit gebracht, muss man ja auch mal so sagen. Minus all diese Sachen, dass jetzt das allen Einzelnen gehört. Aber Innovationskraft ist entstanden, das kann man nicht leugnen. Und wir haben das auch in Europa. Der größte Investor in Startups ist aber die Europäische Union als Organisation. Das ist nicht gut. Das liegt aber daran, dass die Vermögenden das nicht hinbekommen, das so zu steuern, dass wir das mal, also dass da mal ein Startup, was technisch gut ist, einfach mal 100 Millionen oder 200 bekommt. Weil da kneifen sie sofort. Also entweder, liebe Vermögende, ihr geht jetzt hier mal Risiken ein oder wir müssen uns was überlegen. Das wäre quasi meine Message an dieser Stelle, um da wieder Wettbewerb aufzumachen. Aber in Immobilien investieren, oder das macht keinen Sinn.
Oder in Tesla.
Naja, gut, okay, das soll jeder machen, wie er will. Aber du weißt, was ich meine, da sind wir uns an der Stelle einig. Das wäre der Gesellschaftsstil. Und dann machen, glaube ich, auch alle das Thema draußen wieder mit. Aber das haben wir ja noch nicht so richtig gut hinbekommen.
Ich habe noch zwei Sachen und ich glaube, dann kommen wir langsam mal Richtung Ende. Bei mir ist auch dieses Wettbewerbsthema, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und das, weil mir ist es selber erst relativ spät bewusst geworden, dass wir ja eigentlich in unserer Gesellschaft, das ist ja ein mega unfairer Wettbewerb. Ich sag mal, wenn ich der Typ bin, der mit 4000 Westmark startet und dann eine Firma gründen will und sich alles erstmal durch Arbeit verdienen, versteuern und dann noch einen Kredit nehmen. Und dann sehe ich, Mensch, da ist jemand anderes, der hat die Firma geschenkt bekommen, die jemand vor 5 Generationen gegründet hat und muss 0 Euro Steuern auf dieses Vermögen bezahlen, das er da geschenkt bekommt. Und wir haben dann natürlich auch noch eine Politik, die es den großen Firmen viel leichter macht als den kleinen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist einfach, also so richtiger Wettbewerb kann da ja eigentlich gar nicht stattfinden. Es ist ja wahnsinnig anstrengend. Ich meine, du hast es jetzt geschafft, aber es ist ja auch die Ausnahme, dass man sowas wirklich ohne diese krassen Startvorteile hinbekommt, so eine Firma aufzubauen.
Na, ich habe sie ja auch nicht aufgebaut. Ich habe sie ja, das ist ja auch ein Produkt der Nachwendegeschichte mit wirklich harter Arbeit von dem Gründer. Wir haben ja dann das Obst geerntet, was dann immer reifer wurde und haben dann, muss man auch wieder sagen, den Staat benutzt, der uns die KfW ist der Ursprung und des westdeutschen Erfolgsmodells. Das vergessen wir mal. Das ist übrigens geschenktes Geld der Amerikaner. Ja, wir mussten diesen Marshallplan ja nicht zurückzahlen. Deswegen heißt sie ja Kreditbank für Wiederaufbau. Ja. Also das Thema ist, dass wir, dass dieser Wettbewerbsgedanke natürlich damit flöten geht und die Erzählung der Gesellschaft. Und das ist ja das, was uns, glaube ich, gerade zerreißt. Die Erzählung der Gesellschaft nicht mehr stimmt. Jeder kann es schaffen, du musst nur gut leisten und so. Und das ist ja nicht der Fall. Ist ja nicht der Fall. Dem widerspricht natürlich so ein bisschen dass du die Unternehmen durchaus in Schwierigkeiten bringst. Also das Argument können wir jetzt nicht einfach so wegwischen und sagen, du nimmst uns da Liquidität. Gibt es ja auch Modelle, Überstundungen und wenn du keinen Erfolg hast, wird die Steuer gestrichen und so weiter. Deshalb plädiere ich plädiere nicht für eine Steuer, sondern für eine Abgabe, dass es eine Erbschaftsabgabe gibt. Diese Erbschaftsabgabe in einem Fonds landet, der wiederum unternehmerische Möglichkeiten der das macht, was zurzeit das private Kapital von sich aus nicht macht. Also es gibt eine sehr große Unterstützung, dass man den anderen Menschen dort nichts wegnehmen darf. Das liegt wieder in der Staatsskepsis, glaube ich, die da ist. Und wenn wir sagen, ja gut, wir sorgen hier für ein Stück weit Gerechtigkeit und der Staat hat keine konsumtiven Zugriffe auf dieses Geld, sondern wir benutzen das, um wieder wirtschaftliche Fortschritt, zinslose Kredite für jemand, der eine Idee hat, weiß der Fuchs, was man da sich ausdenken kann, dann wäre da, glaube ich, also vielleicht auch bei den Unternehmern und bei den Erben eine gewisse Bereitschaft da. Wenn es natürlich irgendwo sinnlos, also ich übertreibe jetzt, irgendwo in diesem Haushalt da landet und keiner weiß, was damit gemacht wird, vielleicht ist das unser großes Problem, dass wir einen Haushalt haben, der ist, glaube ich, 500 Milliarden groß und keiner weiß, wo das Ding landet, dann ist auch das Argument, dass eine Steuer etwas steuert, dann müssen wir sie Abgabe nennen, ja. Dann wäre ich sofort jemand, der mit einem Plakat irgendwo steht und sagt, nicht dafür. Ich
wollte auch noch nur kurz zu sagen, dass natürlich diese Vorstellung, dass der Haushalt, dass da alles irgendwie für faule Beamte rausgefeuert wird, das ist halt auch wieder eine Erzählung, die kommt von den Leuten, die
korrekt.
Den Staat nicht wollen.
Nein, das ist absolut korrekt.
Aber du hast völlig recht, natürlich könnte man, weil ich denke mir auch, ne, wenn Leute nur sehen, ich zahle irgendwie so und so viel Steuern, ist natürlich was anderes als zu wissen, hey, du hast dieses Jahr irgendwie 5% von der Schule mitfinanziert oder hier diese Straße, wir können sogar deinen Namen da noch hinstellen. Und ich glaube, Christian Kroll, unser Gesprächspartner, hatte die Idee, dass man dann der Typ, der im Jahr am meisten Steuern zum Bundeshaushalt beibezahlt, der, dann benennen wir das ganze, den ganzen Haushalt nach ihm oder so.
Oh Gott.
Also, kann man ja alles klar. Machen. Ich wollte nur eine Sache noch kurz, weil du es eigentlich gesagt hast, weil oft ein Gegenargument gegen Erbschaftssteuer oder auch eine Abgabe auf Erbschaften ist immer dieses, ach ja, Betriebsvermögen, dann geht hier irgendwas kaputt und so weiter. Ich würde halt immer sagen, wir können das ja machen und sagen, es wird sichergestellt, dass jetzt nicht deswegen eine Firma dicht gemacht werden muss, weil eben dann Liquidität fehlt oder sowas. Aber also meiner Meinung nach sind diese Tools alle im Werkzeug, also die sind alle da. Die Tools gibt es schon, die muss man nicht erfinden.
Dieses Argument ist insofern völlig falsch, weil sonst ein Firmenkauf niemals stattfinden könnte. Das ist, also ansonsten wäre ein Firmenkauf wirtschaftlich nicht möglich. Das ist totaler Quatsch. Natürlich kaufe ich eine Firma und berechne den Preis so, dass ich weiterhin einen Cashflow habe, den ich zurückzahlen kann und investierfähig bin, sonst finanziert mir das keine Bank. Weil die wissen sonst, dass ich pleite gehe. Deshalb haben wir uns Instrumente wie Abschreibungsgrößen und so weiter und die korrigieren das auch. Also so eine Bank korrigiert, wenn du nicht investiert hast, korrigiert die den Preis nach unten der Firma, weil sie sagen, da gibt's einen Investitionsstau. Also wir haben diese Instrumente und solche Firmen werden übertragen und ich habe ja auch überlebt und musste das auch bezahlen. Also für dich nochmal, wir hatten das schon mal, wir sind 2014 haben wir dieses Unternehmen gekauft. Jetzt ist es lange genug her, das waren ungefähr 4,5 bis 5 Millionen Euro. Wir haben noch nicht ein einziges Mal uns etwas ausgeschüttet. Noch nicht ein einziges Mal, weil es einfach noch nicht ging. Es ist 10 Jahre her. 10 Jahre. Ich verdiene jetzt nicht 3.000 Euro im Monat, ja? Also ich bin jetzt hier kein Startup-Gründer. Mir geht's wirklich gut. Aber es ist jetzt einfach noch nicht so weit. Ich glaube, dieses Jahr wird es das allererste Mal sein, dass wir uns eine kleine sechsstellige Summe auszahlen. Das ist das erste Mal nach 10 Jahren. Und weißt du was? Ich finde es nicht ungerecht. Das ist jetzt 10 Jahre harte Arbeit. Ich freue mich auf den Tag. Da gehe ich, glaube ich, mit meiner Frau nochmal richtig essen. Es sind so Momente, wenn ich in den Urlaub fahre, am Anfang, da habe ich Denise angeguckt und sage, ich bin völlig fassungslos. Wir sitzen hier im Urlaub und die Leute arbeiten einfach weiter für dich. Ja? Du fährst hier in den Urlaub und es steht nichts still, wenn du das gut organisierst. Das ist der Deal, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist ein Privileg. So. Dafür sorgen wir dafür, dass alles gut ist. Und jetzt, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Und es sind keine Millionen und es wird ewig dauern. Und der Unternehmenswert ist auch nicht vollkommen klar. Das heißt, wir wären vielleicht wohlhabend und damit bin ich auch völlig fein. Es war ein großes Glück. Tolles Berufsleben. Aber Milliardär wäre ich damit nicht. Habe ich mir zwar mal vorgenommen, aber hat nicht geklappt.
Hast nicht hart genug gearbeitet in unserer Leistungsgesellschaft. Nicht hart genug geerbt.
Ja, tatsächlich ist Arbeiten nicht meins, weißt du.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, danke für das tolle Gespräch. Das war sehr anregend. Ja.
Vielen Dank.